Radio 3. Das Gespräch.
Über die Grenzen gehen oder sich selbst nicht schonen, das ist schon das, was meine Kunst ausmacht. Auch den Körper nicht zu schonen, sondern zu sehen, okay, das ist meine Pforte, darüber komme ich zu dem Wesen der Dinge, über mich selbst.
Sich selbst nicht schonen, aber das Publikum auch nicht unbedingt. Die Kunst von Gabriele Stötze hat oft etwas Provozierendes. Ja, ich würde sagen auch Aufdringliches. Und das hat viel mit ihrer Geschichte zu tun. Denn wer in der DDR im Stasi-Knast saß und auch danach noch aufbegehrte, muss eine rebellische Art haben. Und dann auch noch eine Feministin, die nicht akzeptieren will, dass auch in der Untergrundkultur der DDR die Maßstäbe selbstverständlich die der Männer waren. Genug Themen für eine spannende Stunde mit Gabriele Stötzer, die im Übrigen erst jetzt die Anerkennung als Künstlerin bekommt, die sie in der DDR und auch viele Jahre in der Bundesrepublik nie hatte. Mein Name ist Matthias Bertsch, ich freue mich, dass Sie zuhören. Und ich habe Gabriele Stötzer am Anfang unseres Gesprächs erst einmal gefragt, was Kunst für Sie eigentlich persönlich bedeutet.
Ich habe so eine innere Notwendigkeit, mich auszudrücken oder beizutragen an diesem gesellschaftlichen Schaffen. Und das ist für mich die Kunst. Und dann weiß ich schon ganz genau, jetzt muss ich das als Text schreiben oder jetzt muss ich das als Objekt bauen oder ich zeichne das. Also das ist ziemlich klar, was es ist. Es formuliert sich aus mir heraus. Ja. Und dann rede ich auch über die Kunst. Ist auch ein bisschen so Freude und Lust und Kraft und ja, ganz jugendlich. Ich sage immer, the show must go on. Also das ist auch was Weiterführendes im Leben. Und die andere Sache ist, Kunst ist exhibitionistisch. Also ich stelle mich oder die Leute, mit denen ich arbeite, gerne aus und da. Und das war schon immer die Kraft, in die Öffentlichkeit zu gehen. Also Kunst ist für mich einfach ein öffentliches Ereignis.
Sie haben ja gerade einen Teil einer Ausstellung oder sind Teil einer Ausstellung im Gespräch mit Geistern im Spreepark Artspace, vielleicht manchen besser bekannt als Eierhäuschen in Berlin im Plänterwald. Und da sind so Videoinstallationen von Ihnen zu sehen, Super-8-Filme, Frauen, die tanzen mit Maske, manchmal auch nackt. Sie haben jetzt gerade gesagt, exhibitionistisch. Worum ging es Ihnen da?
Ich gehöre zum DDR-Untergrund. Prenzlauer Berg-Szene, habe da in der Literatur gearbeitet, an den Untergrundzeitschriften und habe selber auch Super-8-Filme gemacht. Und es gibt Super-8-Filme, die ich aus meiner Idee gemacht habe. Und dann bin ich Mitgründerin der Künstlerinnengruppe Erfurt von 1984 bis 1994 in Erfurt existent, die einzige Künstlerinnengruppe in der DDR, die konzeptionell und eben für die Öffentlichkeit gearbeitet hat, was ja in der DDR, weil wir uns selbst organisiert haben, ja eigentlich doch ziemlich verboten war. Also wir mussten privat auftreten oder bei der Kirche oder haben uns in Ausstellungseröffnungen rein geschlängert oder so. Ja, also das Wichtige war, wir sind jetzt nicht eine Frauengruppe, die kocht und, Kinder aufpasst oder sowas erzählt, sondern klar Kunst macht. Und die Kunst geht in die Öffentlichkeit, wir werden die Leute mit uns konfrontieren. Und dadurch habe ich auch Super-8-Filme gemacht und eben auch öffentlich gezeigt. Es gab Untergrundfestivals in Dresden zum Beispiel, hat Wanda das gemacht. Da sind wir dann mit diesen Filmen, die die Künstlerinnengruppe gemacht hat, und das sind ausschließlich die Filme, die im Eierhaus letztendlich zu sehen sind. Das sind also jetzt nicht meine, sondern eben die, die ich mit der Künstlerinnengruppe mache. Und das ist jetzt nicht mein Anliegen, sondern das war das Anliegen der Kuratorinnen, eine Gruppe auszustellen, die in der Diktatur künstlerisch gearbeitet hat und aufgetreten ist. Und das ist letztendlich eine Kraft, die in den Filmen ist, die da sichtbar ist, weil wir immer noch mit unserer Durchsetzungskraft beispielgebend sind für andere Leute, die auch in der Diktatur Kunst machen, vor allem den jungen Frauen. Die brauchen das praktisch wie Brot, essen die praktisch das, was wir ihnen zeigen können.
Sie hatten gerade gesagt, Wanda, vielleicht sollten wir das kurz erklären, wer ist Wanda?
Wanda ist die Leiterin des Kioskes in Dresden, an der Kunsthochschule war die. Und die hat im Keller irgendwie so einen Kiosk gehabt oder so ein Restaurant oder sowas Kleines und hat dann immer einmal im Jahr Festivals gemacht und konnte das wirklich durchführen, dass alle Super-8-Filmleute aus der DDR sich dort getroffen haben und ihre letzten Filme gezeigt haben. Und ich bin natürlich dann mit der Künstlerinnengruppe hin und dann sind die alle schon aufgeregt wieder rausgegangen oder so. Also das war die Zeit, so 84, 85, 86 bis 89. Wir haben jedes Jahr einen Film gemacht. Das war immer total aufregend, weil die ganze Untergrundszene männlich war und plötzlich kam da eine Gruppe Frauen. Und das hat uns natürlich totalen Spaß gemacht, aber die Leute hat es ziemlich aufgeregt, ja.
Was hat sie aufgeregt? Warum sind die rausgegangen? Das klang bei Ihnen so selbstverständlich. Ich finde das ja erstmal nicht. Normalerweise ist man doch offen.
Damals war man nicht offen. Es gab zwar den Begriff Gleichberechtigung in der DDR, aber das hieß eben gleichberechtigt arbeiten, gleichberechtigt verhaftet zu werden, wenn du politisch widerstandsfähig warst oder überhaupt anders warst. Das war sehr gefährlich in der DDR. Frauen kamen genauso ins Gefängnis wie Männer und Frauen mussten arbeiten wie Männer. Die ganze Republik war marode und brauchte diese Arbeitskraft. Und das war aber eigentlich das schon, was uns gleich gemacht hat mit den Männern. Und was wir als Frauengruppe dargestellt haben, ist das, was ungleich ist zu den Männern. Und das hat sie alle schon ziemlich irritiert, weil das eben schon 2000 Jahre nicht gezeigt wird, was Frauen wirklich drauf haben, was notwendig ist für die Gesellschaft, was sich zeigt. Und was sich auch manifestiert, und das haben wir einfach gemacht. Wir haben erklärt, wie Frauen anders sind wie Männer. Und das war natürlich schon eine Revolte, also jetzt nicht nur staatlich, sondern auch letztendlich in dieser ganzen Männergesellschaft, die so selbstverständlich von sich überzeugt waren, dass sie alles verbürgern. Ja? Und wir haben uns gesagt, nee, da ist noch einiges. Seit 2000 Jahren verschweigen die Frauen ihre eigenen Worte, ihren eigenen Schmerz, ihre eigenen Bilder. Sie sind nur Medium für Männer, ja, aber nicht für sich selbst. Und darum war das eigentlich ziemlich revolutionär, was wir gemacht haben, dass wir mit unseren Ideen und künstlerischen Werken in die Öffentlichkeit gegangen sind. Und das meine ich mit exhibitionistisch. Ich meine nicht unbedingt sich entblößen, sondern nach außen gehen, ja, sich zeigen, also nicht zurücknehmen. Und das war auch ein politisches Statement. Wenn man als selbstorganisierte Gruppe irgendwo hingegangen ist, war das schon irgendwie wie eine kleine Revolte. Weil Frauen immer alleine waren, sie war ja das Medium des Mannes oder die Göttin oder weiß ich, damals gab es noch die Idee, Agnes Nin wurde so gelesen, also die Nutte auch oder Tänzerin, ja, aber das waren so Einzelrollen, die immer einer Frau zugestanden wurden und nicht einem ganzen Kollektiv. Dass sich dann auch noch miteinander gut verstanden hat und gute Laune verbreitet hat und einfach jung war und ein bisschen frech und unverschämt. Das war ein großer Angriff eigentlich in dieser, ja doch, sagen wir mal, diktatorisch-puritanischen Gesellschaft.
Haben Sie sich damals schon als Feministin verstanden und auch so bezeichnet?
Feminismus war ein Begriff aus dem Westen. Also wir sind schon beschimpft worden als Emanze. Also das war aber ein Schimpfwort auch aus dem Westen. Und sonst gab es für uns eigentlich keinen Begriff. Künstlerin war man nicht, ja. Vorgeblich Künstlerin. Ich habe ja meine Stasi-Akte gelesen, die mich fast täglich begleitet haben. Da steht ja immer relativierende Begriffe. Vorgeblich Künstlerin oder vermeintlich oder, ne? Also diese Selbsternennung, das war irgendwie ein ganz, ja, ein Komplex für diese Leute, weil die das nicht verstanden haben, wie jemand sich einfach hinstellt und sagt, so, ich arbeite nicht. Ich mache jetzt Kunst, ne? Das stand natürlich in einem Spannungsverhältnis zu dieser DDR, wo Arbeiten Pflicht war und Zwang war und auch Notwendigkeit für die Existenz dieser Republik.
Sie hatten letztes Jahr im Kunsthaus Erfurt eine Ausstellung, Auslöschung eines Blicks, ich trage meine Wunden offen. Mhm. Das verstehe ich jetzt nach dem, was Sie gesagt haben, auch so ein bisschen besser, weil Sie auch gesagt haben, exhibitionistisch. Worauf bezieht sich dieses, ich trage meine Wunden offen?
Ich habe immer in Serien gearbeitet, fotografisch, also wenn ich Fotografie gearbeitet habe. Und das ist praktisch eine Gesichtsbemalung, wo ich eigentlich so das Symbol der Vulva auf die Stirne mache und das guckt nach oben, also die Anbetung des Mannes oder Gottes. Und die Frau ist gezeichnet mit ihrer Wunde, eigentlich das, was sie verletzbar macht, was sie ausschließt aus der Rubrik der großen männlichen Selbstdarstellung. Also es ist ein Zeichen, das sich selbst stigmatisiert, aber auch gleichzeitig seine Rolle klarstellt und dann mit dieser Gesichtsbemalung die Rolle auflöst. In weichere Form, in eigentlich alle Formen, die man im Gesicht haben kann. Den Schmerz, Leid, das Lachen, alles das zeige ich anhand, sagen wir mal, das, was ich als Wunde bezeichne oder als Wunder, ne, was der Frau gegeben ist, ja.
Sie haben auch mal in einem Interview gesagt oder bei einer Lesung gesagt, das Bild der Frau war sozusagen Muse oder Matratze, was ja das sehr, sehr pointiert auf den Punkt bringt. Vielleicht, dass es die männliche Sicht war, dass Frauen zwar wichtig sind, die geben Inspiration, aber die Kunst kommt dann doch von Männern. Wurden Sie denn dort anerkannt oder war das wirklich auch ein doppelter Untergrund, zum einen gegen die DDR-Obrigkeit, aber zum anderen auch gegen die männlich dominierte Untergrundkunstwelt?
Tja, ich habe gesagt, Muse, Medium oder Matratze. das wurde klar so formuliert, also wo ich dann, also ich war, wie gesagt, politisch im Gefängnis und kam dann in die DDR wieder raus. Und wo ich dann aus dem Gefängnis gekommen bin, habe ich gesagt, ich gehe jetzt in die Kunst. Ich war vorher politisch aktiv. Da wird man nicht sofort verhaftet, weil in der Politik musste immer nur reagieren und ich wollte endlich mal mich entfalten und selber was machen. Und in der Politik musste man sich immer verteidigen oder zurückziehen oder ne, also auf die Argumente der anderen eingehen. Und ich wollte einfach sehen, was ist in mir. Ich möchte selber was entwickeln. Ne? Und dazu brauchte ich Zeit. Und da dachte ich, ich habe die Zeit in Kunst. Ich kam aus dem Gefängnis und dachte, jetzt hast du alles verloren, jetzt kannst du nur noch alles gewinnen. Ich wusste natürlich nicht, dass ich trotzdem fast täglich beäugt wurde, was macht sie jetzt, weil ich war schon vorher bekannt für Gruppenbildung und das machte ich auch weiter. Aber eben dann mit künstlerischen Kollektiven oder mit Frauen, Freundinnen, die das mitgemacht haben, was ich ja darstellen wollte. Und in dieser Gruppenbildung war ich aber erstmal so mit mir selber beschäftigt und habe das jetzt gar nicht gespürt, ne, dass ich beäugt wurde, weil ich wirklich mir selber eine Chance geben wollte, ja. Und habe dann erstmal die offiziellen Zeitungen, wo ich Gedichte geschrieben habe, und die haben mich alle abgelehnt. Und dann dachte ich, gehst du eben in den Untergrund. Das aber bedeutet hat in der DDR, dass man selber den Untergrund gemacht hat. Also es war nicht so, dass da die Tür war, Upper Class oder Under Class oder sowas, geh nach oben und unten oder... Das ist für mich genauso ein dunkles Terrain gewesen wie für Sie, dass man fragt, kann da überhaupt was existieren? Und ich kann sagen, in jeder Gesellschaft, in jeder Diktatur existiert das andere und formiert sich auch. Mehr oder minder ist es auch durch Zufall, weil sich am Rand der Gesellschaft irgendwo, wo ein Freiraum ist, treffen sich Leute, die eben, so wie ich, stigmatisiert waren, exmatrikuliert von der Hochschule oder die durften nicht studieren und die gingen dann in Freiraum Kirche oder... Ne, haben gesagt, wir machen was anderes. Wir haben in Erfurt Häuser besetzt und haben Werkstätten gemacht und wollten Bauhauskunst machen und keinen sozialistischen Realismus, sondern wir suchten andere Traditionen auch. Das hat auch was mit Selbstentwicklung zu tun, sich selbst wert finden, jetzt das eigene Leben zu leben. Ne? Also so eine Existenzfrage auch. Ja. Und da bin ich dann praktisch darauf gestoßen. Überall in jeder Stadt gab es eine Gruppe, die anders war als die anderen, die sich selbst organisiert haben. In Berlin hieß das Prenzlauer Berg-Szene. Die haben Zeitschriften gemacht. Wenn ich da veröffentlicht werden wollte, musste ich ein Gedicht 15 Mal schreiben. Das wurde an eine private Adresse geschickt. Der machte dann daraus mit immer wieder anderen 15 Einsendungen eine Zeitschrift und dann bekam man eine dieser Zeitschrift, das war in Dresden. Und da habe ich erstmal hingeschickt und dann kriegte man so mit, ah, da ist eine Lesung, dann ging man zu der Untergrundlesung. Manchmal wurde die dann von der Stasi verboten oder die Leute, die da wohnten, die wurden abgeholt und oder man musste vorher den Ausweis zeigen oder hinterher. Es war immer so ein Spiel mit dieser anderen doppelten Gesellschaft, die sich eigentlich nie zeigte, ja. Aber im Untergrund dann doch manchmal zuschlug, ja. Und eine Taktik des Untergrundes ist sowieso, ja, Flucht in die Öffentlichkeit. Also wenn ich dann sowas in Erfurt gemacht habe und habe gesagt, wir machen eine Untergrundlesung, dann haben wir das überall rum erzählt, das kriegte die Stasi mit, wir wussten ja, die passt nur auf, was ist. Entweder war dann vorher die Wohnung blockiert oder man wurde vorher verwarnt. Oder eben hinterher, also wenn die Stasi dann davor stand, hat sie sich ja gezeigt. Und das war eben, wenn wir in die Öffentlichkeit gegangen sind und haben gesagt, wir machen das, ja, dann war das immer so ein Spiel. Was macht die Stasi oder nicht? Ich habe zum Beispiel die Super-8-Filme, da bin ich mal in einen Kinoclub gegangen in Erfurt und habe mit der Frau geredet und habe gesagt, ich mache Super-8-Filme, ich möchte die hier mal zeigen und meine Leute einladen. Sagte ich, na klar, die waren natürlich auch interessiert an was anderes zu zeigen als sonst immer. Und da sagt die, ja, aber ich kann jetzt niemanden aus dem Privat nehmen. Sind Sie denn im Verband? Da sage ich, ich bin nicht im Verband. Weil der Verband ist Verband bildender Künstler. Da kann man nicht rein, wenn man keine Ausbildung hatte, kein Studium oder nicht in der Partei war oder nicht auf der Linie geblieben ist. Also ich war eigentlich nichts. Und sie schrieb dann aber hin VBK, Verband bildender Künstler. Ich habe die ganzen Karten gekauft von ihr, die waren 5 Ostmark und habe das verteilt an meine Freunde. Und dann hat die Stasi das mitgekriegt, ist einen Tag vorher hin und hat gesagt, wir brauchen morgen das Kino. Sagt sie, nee, morgen ist keine Veranstaltung. Und haben die gesagt, ja, aber wir haben gehört, dass es die und die ist. Und sagte, ja, und die führe ich auch durch. Und dann haben wir das gemacht. Und da waren aber ganz viele komische Leute plötzlich da und die haben dann immer so auf den Tisch gepocht, ja. Das war natürlich Stasi. Hinterher musste ich ich habe ja immer bei solchen Aktionen ein Ordnungsstrafverfahren gekriegt von 360, ich und die Frau auch.
360 Mark oder?
Ostmark, ja, ja. Und das war so ein Monatsgehalt. Also damit habe ich dann aber immer kalkuliert, ja. Also man hat die auch ein bisschen herausgefordert und gespielt damit, ja. Also alle Ausstellungen, die ich sonst gemacht habe, da bin ich auch eigentlich ständig immer bestraft worden mit so einem Ordnungsstrafverfahren. Und ich dachte immer noch, ich habe es im Griff, ne? Ich wusste natürlich nicht, dass die Stasi gegen solche Leute wie mich einfach Geheimverfahren eröffnet. Und ich war ja vorher wegen Staatsverleumdung im Gefängnis. Und jetzt wollten sie mich diesmal wegen staatsfeindlicher Hetze, bei Verleumdung bist du 1 bis 2 Jahre im Gefängnis und bei Hetze 2 bis 5 Jahre. Das wusste ich natürlich nicht, dass da schon ein operativer Vorgang gegen mich eingeleitet war und mit dem Codewort Toxin.
Ich habe es jetzt häufig erwähnt, Stichwort sage ich mal Stasi, Sie haben auch gesagt, Exmatrikulation. Ich glaube, es ist wichtig, jetzt auch über diese Erfahrungen mit Ihnen zu reden. Vorher würde ich gerne die erste Musik hören, und zwar von Patti Smith, Because the Night. Warum haben Sie das Lied ausgesucht?
Die ist eine der wenigen Frauen, die sich in dieser Szene durchgesetzt hat, die erst geschrieben hat, die einfach auch nur wusste, ich will in die Kunst. New York, Chelsea Hotel, einfach in der Szene sein. Und aus dieser Szene hat sich dann so eine Gruppe gebildet, um sie herum, die Musik gemacht haben. Und sie sieht sich wahrscheinlich mehr als Künstlerin, hat gezeichnet und als Textschreiberin. Letztendlich ist sie aber auch eine wunderbare Musikerin, weil sie die Tiefe oder diese Härte in dem Text ja auch mit sehr guten Klängen verbinden kann, die einem dahin führen, wo man das plötzlich begreift, dass da eine Existenz ist, die in dieser Härte sich trotzdem findet und fühlt. Because the night, in der Nacht treffen wir uns, ja, aber das gibt da ganz wenig Tag, aber es gibt ein Warten in dieser Nacht und das... Dieses Fühlen, ne? Dieses Hoffnung haben, da kommt jemand, diese Hoffnung auf Liebe, aber auch die Härte, wie man sich da durchsetzen musste oder anmelden musste, dass sie als Frau das verlangt auch, ein Recht auf Liebe hat, ja, das ist in dem Lied.
Take me now, baby, here as I am, pull me close, try and understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Sie hören das Gespräch auf Radio 3, heute mit Matthias Bertsch am Mikrofon und Gabriele Stötzer, Künstlerin mit der Vergangenheit auch im DDR-Gefängnis. Frau Stötzer, Sie sind 1953 in Emleben in der Nähe von Gotha geboren und als junge Frau in Konflikt mit der Stasi gekommen. Wie kam das?
Naja, also ich bin in einem Dorf aufgewachsen, hatte eine gute Kindheit, hatte 3 Geschwister. Und eigentlich alles so, was man so braucht, Natur und Einsamkeit. Und weil mein Vater und meine Mutter gearbeitet haben, wie alle Eltern in der DDR. Und dadurch hatten wir als Kinder ziemlich viele Freiheiten. Und dann war das ja so, dass ich sehr gut war in der Schule und dachte, ja, Zukunft ist Bildung. Also wirst du irgendwie Abitur machen. Und das war aber nicht das, was meine Eltern wollten. Die wollten, dass ich rausgehe, ordentlichen Beruf mache. Ich habe medizinisch-technische Assistentin gelernt und dann war ich aber an der medizinischen Schule in Erfurt und bin dann gleich in Erfurt geblieben, um Abitur zu machen und habe dann studiert. Das war ja so, was ich damals noch gar nicht wusste, also dass nur Arbeiter- und Bauernkinder studieren durften und die Intellektuellen oder Pfarrerskinder, die durften schon gar nicht studieren. Ja, ich habe mich nur orientiert auf meine Leistung, 1,0 oder so. Ich war immer Beste sowieso und dann auch Beststudentin. Ich habe an der Pädagogischen Hochschule Deutsch-Kunsterziehung studiert und nach dem ganzen Wirrwarr zwischen meinen Eltern und diesen Weggehen mit 16 von zu Hause und irgendwie im Internat oder dann alleine wohnen und sich selbst um sich sorgen oder so, hatte ich so eigentlich schon die Idee, das geht voran und du kommst immer weiter und du kommst höher und so. Also, dass ich auf einem guten Pfad bin. Man wird ja geboren und dann wurde auch gesagt, ja, das ist ja Sozialismus, wir sind die bessere Gesellschaft, wir bauen das auf. Und ich habe mir überlegt, wie kann man das erklären? Das ist so, wenn man geboren wird und sagt, ja, du bist Deutscher, weil du bist in Deutschland geboren. So haben wir auch geglaubt, dass wir den Sozialismus aufbauen, ja, weil das nimmst du erstmal an, weil du das rundherum spürst oder hörst oder siehst, überall die Parolen, dachte ich, ja, das ist so. Nur das hieß es da auch, arbeite mit, plane mit, regiere mit. Und da dachte ich, okay, ich kann ja mitregieren, ja, mit dem, meine Stimme ist gefragt und hatte bis dahin erstmal ganz viel Klippen zu überwinden, um zu studieren und kam dann an die Hochschule und plötzlich war ich unterfordert, weil an der Pädagogischen Hochschule Erfurt wurde nur das gelehrt, was man später weitergeben als Lehrer lehren sollte und wir waren unterfordert, also nicht nur ich, auch die Männer waren bei der Armee oder woanders und sogar die 18-jährigen Mädchen gleich vom Abitur, die waren auch unterfordert und dann haben wir überlegt, ja, wie können wir das ein bisschen interessanter machen. Ich glaube, das ist ganz jugendlich, ja, sich eingeben zu wollen, Spaß zu haben, zu leben und sich selbst ausprobieren zu wollen.
Und ein bisschen aufbegehren vielleicht generell gegen das, was schon da ist.
Vielleicht ist es potenziell da, ohne dass man weiß, dass man in dieser Umgebung sich nicht so entwickeln kann, wie einem versprochen wird. Also es wurde immer viel angegeben und Demokratie und so und irgendwie rundherum versteinerten doch die Leute oder blieben stehen oder nahmen sich zurück. Aber das habe ich da noch nicht gemerkt, weil da habe ich mich nicht drauf gerichtet. Ja, ich war ja noch selber im Vorangehen und im Nehmen von dieser Gesellschaft, um mich zu dem zu entwickeln, die die Gesellschaft mit stärkt oder so oder mitentwickelt. Ja. Und in diesem nächsten Konflikt, der erst ein innerer war oder so eine Ahnung vielleicht, ja, bin ich dann an der Hochschule gekommen, wo wir einfach schon, wir haben eine Bühne, Studentenbühne gemacht und haben Majakowski inszeniert. Dann wurde das verboten fürs nächste Jahr, wir sollten nur uns aufs Studium orientieren. Dann haben wir gesagt, na gut, dann wollen wir noch andere Inhalte lernen, also antiautoritäre Erziehung. Ja, da sind die fast in Ohnmacht gefallen, wo wollen sie das her wissen? Das ist wieder Kapitalismus und so weiter und das ist der Klassenfeind. Und da fing das doch schon an, dass alles, was man machte, irgendwie stigmatisiert wurde oder einfach einem entnommen wurde oder wo ich dann Psychologie war und da dachte ich, habe ich mich gleich gemeldet, wann haben wir denn Freud, weil den gab es nicht und da sagten die, ja, der hat doch das Unterbewusstsein analysiert und wir lehren das sozialistische Bewusstsein, ja. Und damit war Freud erstmal wieder im Giftschrank, ja. Und so ging das immer weiter, dass man einfach beschnitten wurde, dass wir aber mehr wollten und auch mehr brauchten, ne. Und dann hat sich ein Kommilitone aus meiner Seminargruppe dazu geäußert in einem Artikel. Der wurde verboten an der Hochschulzeitung. Dann haben wir den untereinander in anderen Seminargruppen vorgelesen. Es ging ums Marxismus-Leninismus-Studium, wie das ein bisschen lebhafter gemacht werden sollte. Das war übrigens eine Frage selbst, die die Zeitung gestellt hatte. Und die Antwort wollten sie von uns nicht hören. Da dachte man, da warten mal. Ja, und dann wurde der Kommilitone exmatrikuliert und ich hatte aber eine Schreibmaschine. Ich habe dann an Margot Honecker geschrieben, dass wir Angst haben, dass es weitergeht und dass sie mal sehen soll, was an den Hochschulen passiert. 83 Studenten haben den unterschrieben und das war schon eine große Leistung in der DDR, dass wir gar nicht so begriffen haben, wie viele das waren. Und Margot Honecker war ja Volksbildungsministerin. Die hat natürlich gleich eine Gruppe zur Organisation nach Erfurt geschickt mit den Namen der Studenten und die Studenten mussten sich entweder distanzieren von ihrer Unterschrift oder wurden exmatrikuliert. Und weil unsere Seminargruppe sich hinter den Kommilitonen gestellt hatte, wurde erst er exmatrikuliert und dann ich und dann noch drei andere, ja,
und sie
die
haben
sich
aber
nicht davon distanziert haben.
Und sie haben aber dann nicht locker gelassen, nachdem sie exmatrikuliert waren, sondern sie haben ein Jahr später gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann auch wiederum protestiert oder eine Unterschriftenliste gemacht, wo sie ganz vorne dran standen.
Das war einfach so wieder so mein Gesellschaftsverständnis. In der DDR, wenn du die Musik der Welt erleben durftest, also wir haben das mit AFN gehört, es gab ja auch nicht nur die Vorgabe, sozialistischer Realismus in der Malerei oder in der Literatur zu machen, sondern letztendlich auch in der Musik. Ne? Und wenn man was anderes hören und tanzen wollte, musste man natürlich irgendwo hintrampen. Und da war ich natürlich schon, damals gab es die Frage, bist du für Beatles oder Stones? Ich war immer für die Stones. Da konnte man irgendwie besser tanzen, ja. Aber da musste man eben scheuen trampen durch die ganze Republik, ja. Und dann gab es plötzlich einen Sänger, der in Deutsch gesungen hat und der ganz anders war. Der hat das ausgedrückt, was eigentlich in den anderen Liedern Freiheit und Liebe ist. Und er hat das anders formuliert, nämlich politisch. Und das fand ich schon unwahrscheinlich beeindruckend, weil er auch die Herzen der Menschen erreicht hat und genau das ausgedrückt haben, was die sich nicht getraut haben auszudrücken. Ja. Das war Wolf Biermann und den haben wir heimlich gelesen, Texte abgetippt und weitergereicht. Ich habe dann im Westfernsehen ihn auftreten sehen, ja, aber persönlich kannte ich ihn nicht. Aber für mich war das vollkommen normal, dass wir also in dieser Gesellschaft einen kritischen Sänger haben. Es gab ja auch Wader im Westen oder Hermann van Veen oder vorher habe ich als Studentin für Mikis Theodorakis Unterschriften gesammelt oder weiß ich. Also es gab ja immer in jeder Gesellschaft kritische Sänger, die mehr oder minder vom System gelobt oder zugelassen oder eben bekämpft wurden. Ich hatte schon Unterschriften gesammelt und jetzt hatten wir auch einen und der wurde dann plötzlich letztendlich nach außen laviert und nicht wieder reingelassen. Und dann dachte ich, nee, das geht nicht. Ich war ja immer noch politisch engagiert und dachte, eine Gesellschaft braucht einen kritischen Sänger. Und in Berlin haben die Künstlerinnen einen Text gemacht und wir hatten ja, als wir als Studenten revoltiert haben, waren wir auch zusammen mit den anderen Studenten an anderen Hochschulen, die auch unzufrieden und unterfordert waren. Das war in Jena zum Beispiel Jürgen Fuchs oder Technische Universität in Ilmenau. Überall brodelte es eigentlich. Und Biermann war dann jemand, der auch das formuliert hat, was wir meinten. Ja, und Jürgen Fuchs wurde ebenso wie ich damals in dieser Zeit exmatrikuliert und war in Berlin und gab über das Telefon den Text der Berliner Künstler nach unten. Und ich habe den dann getippt, wieder mit der gleichen Reiseschreibmaschine. Und haben wir wieder eine Unterschriftensammlung gemacht. Und weil die meine Freunde, also auch exmatrikulierte Studentinnen und ihr Mann, die waren alle bei uns. Wir trafen uns ja immer wieder zu Hause in Bunung. Und ich habe das getippt und irgendwie war das dann so, als wer unterschreibt als Erste. Und ich habe schon gespürt, dass das was Besonderes ist, habe unterschrieben, bin während des Schreibens irgendwie in so einen Abgrund gefallen und dann wieder aufgetaucht, wo mein Name fertig war. Und die Stasi hat ähnlich reagiert, wer also praktisch so eine weiße Seite als Erste unterschreibt, ist der Kopf einer staatsfeindlichen Gruppierung. Und insoweit bin ich dann eben betrachtet worden, als sie dann die Unterschriftensammlung bei mir und meinem damaligen Mann, ich hieß ja damals auch noch Kachold, gefunden haben, nachts auf dem Küchentisch. Ich wollte den nach Berlin bringen, weil wir der Post nicht trauten. Wir wurden verhaftet und ein Freund von uns, der die Unterschriften dann bei anderen Freunden wieder gesammelt hatten, wir waren inzwischen 20 Leute, der wurde verhaftet, wir wurden verhaftet und vernommen. Und dann ging eigentlich dieser ganze Wahnsinn los, der so weit geführt hat, dass ich dann für ein Jahr im Gefängnis gelandet bin.
Sie sind in der U-Haft in Erfurt gewesen und danach im Frauengefängnis in Hoheneck und mussten Zwangsarbeit machen, haben im Strumpfhosenkombinat Esther, also erzgebirgische Spezialdamenstrümpfe Auerbach gearbeitet. Das ist jetzt quasi so ein nüchternes Faktenkorsett. Sie waren damals 24, es ist doch noch relativ jung. Wie haben Sie das erlebt? Vielleicht sogar, wie haben Sie das überstanden, um nicht zu sagen überlebt?
Ich war 23,
oder 23.
Bin dort 24 geworden. Ja, ich habe das überlebt, wie alle überleben. Alle, die herausgefordert sind und das tun. Also ich hätte ja unterschreiben können, tätige Reue, das haben sie mir noch hingelegt. Aber diese Unterschriften konnte ich nicht leisten, die anderen schon, ja. Aber mich selbst zu verraten, das ging einfach nicht. Und ich sage immer, wenn man das eine nicht kann, dann kann man das andere. Also ich habe diesen Zettel, tätige Reue, die mir der Vernehmer hingelegt hat, nicht unterschrieben. Also ging die Tür auf und ich wurde sofort in die U-Haft geführt mit Begleitung durch Mauern und irgendwelche Gitter. Und dann sitzt du da und dann musst du dich sofort umziehen, kriegst du irgendwie alles weggenommen, also Uhren oder Schnürsenkel, alles was in der Nacht gefährlich sein sollte, wenn das ist.
Also weil man sich möglicherweise selbst umbringen könnte mit sowas.
Ja, in dieser ersten Nacht wollte ich mich auch umbringen, weil ich es ungerecht fand, dass die mich haben. Ich wollte ja überhaupt nicht sterben, ja, aber diese Ungerechtigkeit da zu sein, wo ich nicht hin wollte, ich wollte ihnen etwas zeigen, ja. Das war eigentlich wirklich eine total wahnsinnige Nacht, ja. Wenn man das überlebt hat, seine eigene Selbstzerstörung, Opferung eigentlich auch, das ist so eine Opferung, ja, der Freiheit oder so, ja. Wenn man das überlebt hat, dann weiß man, okay, das ist lebensgefährlich und dann passiert noch was, wie diese Zwangsoperation, die ich hatte. Und dann wusste ich, die gehen wirklich unter die Haut und die gehen an den Körper ran und ich muss aufpassen.
Was war das für eine Zwangsoperation?
Ich habe dann nicht mehr gegessen und getrunken und dann hatte ich Nierenkoliken und habe dann in der Nacht wirklich gekotzt und geschrien und Schmerzen gehabt und war auf dem Boden. Und ich hatte ja vorher zu den anderen Gefangenen, also in Erfurt ist das so, dass es eine ganze Etage gab von Frauen. Und die haben immer gesagt, hallo, du in der 5. Die haben immer so geflüstert über die Türen. Also ich hörte immer, dass sie Kontakt aufnehmen wollten. Da dachte ich immer, diese Schwerverbrecherin, mit denen will ich mich doch nicht solidarisieren. Ich bin politisch. Das war für mich irgendwie so was Heiliges, ja. Und dann, wo ich aber geschrien habe in dieser Nacht, da haben die wirklich ihre Hocker vor die Tür geworfen, weil die nicht wussten, was passiert. Ist die wirklich krank? Und es ist niemand da, der ihr hilft? Dann müssen wir Krach machen, damit ihr geholfen wird. Oder wenn sie gefoltert wird, wollen wir sagen, wir sind auch noch da. Ja.
Also auch eine Form von Solidarität.
Es war eine wahnsinnige Form von Solidarität. Die hat mir unwahrscheinlich viel geöffnet für weibliche Solidarität, für weibliche Kraft oder für Entschiedenheit und einfach auch schreien. Ja. Also nicht schweigen oder ducken oder sich zurückziehen, sondern nach vorne gehen. Ja. Ich bin dann rausgeholt worden in Erfurt in die Akademie gekommen und die haben gesagt, ja, haben mich geröntgt, das ist Sand, das muss man viel trinken und das geht alleine ab, aber die Stasi hat ja Angst vor Frauen und wenn die geschrien haben, hysterische Frauen, die haben mich gleich ins Knastkrankenhaus nach Meusdorf bei Leipzig gebracht und da wurde ich dann, weil ich auch keine Periode hatte in der Zeit, wir haben ja alle die Pille genommen in der DDR und wenn man in den Knast gekommen ist, dann wurde die nicht mehr gegeben, also müsste man eine Abbruchblutung haben. Ich hatte keine und für die war dann klar, also das ist eine Bauchhöhlenschwangerschaft und da bin ich operiert und aufgeschnitten worden. Und dann hat ja erstmal keiner mit mir geredet, weil der Operateur in Urlaub gefahren ist. Und da war ich dann praktisch schon im Gefängnis in einem Raum mit ganz vielen verurteilten Gefangeninnen, also Frauen zusammen. Und da entstand schon mal so ein gemeinschaftlicher Horror, ja, oder was hätte gar nicht sein dürfen, ich war ja noch gar nicht verurteilt. Ja.
Und wie war das nachher? Sie haben ja dann auch Zwangsarbeit machen müssen. Also war diese Arbeit dann eigentlich eher was besser als gar nichts tun dürfen oder war das eher, wie gesagt, Zwangsarbeit?
Das ist jetzt auch wieder so eine Unterstellung. Ich muss sagen, dass diese Urhaft, wo ich ganz alleine war, Einzelhaft, die Urhaft, dass die mir gut getan hat, weil ich aus dem Geschehen erstmal raus war. Das war das erste Mal, wo ich wirklich ganz tief nachgedacht habe über alles. Ich hatte ja auch schon vorher Rosa Luxemburg gelesen, ne? Und das haben wir dann auch immer erzählt, Freiheit ist die Freiheit anderer. Und da habe ich den Satz immer erklärt, aber ich wusste gar nicht, was ist das andere? Was denkt man anders? Und das konnte ich in der Urhaft denken und dann habe ich auch begriffen, das kann man hier aufschreiben. Nur, das muss man sich überlegen, in der DDR gab es keinen, auch in der Urhaft, es gab keinen Stift und keinen Zettel, dass man hätte wie Rosa Luxemburg das aufschreiben können. Ja, auch später dann im Gefängnis gab es das auch nicht. Man musste Tag und Nacht arbeiten und zwar im Drei-Schicht-System. Und da ist man einfach so reingekommen. Und manche Leute, zum Beispiel die politischen Gefangenen, haben sich geweigert, ja, also die Prozente zu machen. Wir wurden auch nach harten Prozenten auch bezahlt. Es gab so ein Knastgeld, ne, unabhängig davon, dass wir uns selber auch bezahlen mussten. Der Aufenthalt im Gefängnis musste von uns erarbeitet werden, wurde uns vom Lohn abgezogen. Überhaupt, was wir verdienten, wir bekamen sowieso eine 1/10 und dann noch die Abzüge. Also es gab ganz wenig. Ich weiß gar nicht, ob ich 30 Euro gekriegt habe nach diesem Jahr Knast mit nach Hause genommen. Also man ist so reingeschlindert, ne? Also im Knast war das ganz normal. Aber wie gesagt, man hatte einem auch nichts, um zu schreiben und immer nur mal eine Seite mal, um nach Hause zu schreiben. Aber das, was ich eigentlich dann mit Knast immer verbunden habe, es gab ja auch Überlieferungen, dass manche Leute im Gefängnis dann was schreiben, aber das hätte ich nie schreiben können. Das war eine Zeit, wo man einfach ausgeleert wurde und immer wieder vollgestopft mit einer neuen Sache. In der Urhaft wurdest du ständig zur Vernehmung geholt, Tag und Nacht. Und dann im Strafvollzug müssten wir arbeiten, in Drei-Schicht-Systemen. Und da waren wir so ausgemerzt, dass wir absolut erledigt waren. Und da durfte man aber auch keine Arbeitsverweigerung machen, weil man da in der Einzelzelle kam. Und da wusste ich, also so weit gehe ich nicht nochmal. Ne? Also ich habe dann immer 100% genäht und versucht, mich auch nicht mit den Leuten anzulegen. Musste mich natürlich immer, weil die Politischen waren in Hoheneck, das ist die Mörderburg, wo es Mörderinnen gab, was ich total interessant fand, weil für mich waren die Mörder immer die Männer oder so oder der böse Kapitalismus. Und hier sah ich erstmal, ich habe sehr viel über Frauen gelernt, dass Frauen wirklich zu jeder Straftat auch fähig sind, auch Banküberfall und so weiter. Da habe ich schon sehr viel mitgekriegt, fand das gleichzeitig interessant. Auf der anderen Seite musste ich mich dann auch gegen die Übergriffe der Kriminellen, weil die Politischen waren in den Kommandos der Kriminellen drinne untergemischt. Und da gab es eben andere Spielchen, hierarchische Spiele und so weiter. Also da lernt man ganz viel in so einem Gruppensystem, wie das funktioniert und wie man sich aber auch durchsetzen muss. So wie ich eben als Kind mich zu Hause mit Geschwistern schon durchsetzen musste, musste ich mich hier auch immer wieder durchsetzen und vor allen Dingen keine Angst zeigen und haben. Und das auch nach außen bringen, um einfach Achtung zu bekommen von den anderen. Und das war ganz wichtig. Das lernst du aber ganz automatisch. Das geht einfach mit dir. Wenn du bedroht wirst, umstellst vor so einer Gruppe, dann lernst du das einfach. Du darfst jetzt keine Angst zeigen, weißt du? Dann bist du schwach. Und das weiß man instinktiv, so wie irgendwas aus dir selbst wächst in solchen Gruppen.
Sie sind nach dem Gefängnis in der DDR geblieben. Ich hätte mir vorstellen können, dass Sie einen Ausreiseantrag stellen oder zumindest sagen, ich will irgendwie gucken, ob ich freigekauft werde vom Westen. Das haben Sie ganz bewusst nicht gemacht. Warum?
Ja, erstens war das der nächste Schock im Gefängnis, dass die Gefangenen verkauft wurden. Ne? Also die Kriminellen warteten auf die Amme, das ist die Amnestie, und die Politischen warteten auf den Transport, weil die alle nicht wie ich politisch sich als Reformerin oder sowas begriffen haben, sondern fast alle Politischen wollten in den Westen. Und über dieses Gebaren in den Westen zu gehen, Ausreiseantrag zu stellen oder eben eine Flucht zu organisieren, selber über die grüne Grenze zu gehen oder mit dem Schleuser zusammen, ja, die waren alle im Gefängnis und die hatten natürlich ihre Ideale, andere als meine. Also ich wollte die Gesellschaft lebbarer machen und die wollten selber ein anderes Leben haben, ne, und in den goldenen Westen sozusagen. Die wollten Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, vor allen Dingen Reisefreiheit. Es waren Intellektuelle, die studieren wollten, die nicht studieren durften. Es waren ausgebildete Ärztinnen, die woanders arbeiten wollten. Und ja, also es gab ganz viele Leute, die einfach in den Westen wollten. Und das war dann eine politische Gefangene. Und die wurde, und das haben wir ja miterlebt, ja, die wurden nach der Hälfte ihrer Haft an den Westen verkauft, abgeholt und gingen auf den Transport. Das war für mich, ich habe ja auch mal Führung gemacht als Studentin im Goethe- und Schillerhaus in Weimar, ja. Und das war natürlich Schiller, der Verkauf der Landeskinder. Also das hat mich so schockiert, ja. Ich fand das so menschenverachtend, Menschen zu verkaufen, dass ich das nie gemacht hätte. Ich hätte mich nie verkaufen lassen. Außerdem war das wirklich so, ich wollte ja immer noch beweisen, ich bin hier in der DDR geboren, ich bin ein Kind dieser Republik, ja. Letztendlich hat mich das auch alles nicht überzeugt, warum die weggehen wollten. Ich hatte wirklich dann im Knast das Erlebnis, wo ich dann operiert war. Nachts hatte ich dann, erinnerte mich an meinen Kinderwunsch, Künstlerin werden zu wollen, und dachte, du hast alles verloren, jetzt bist du ganz unten. Auch dieser ehrgeizige Weg, ich war ja Beststudentin und alles Mögliche, ja. Plötzlich wusste ich, es ist alles vorbei, du wirst diesen Weg in dieser Gesellschaft nicht gehen können. Ich wusste plötzlich, jetzt habe ich die Chance, bei mir selber zu landen. Also praktisch nicht nur meine Eltern als Vorgabelinie, auch der Staat, das besser machen zu wollen oder so, alles war mir genommen. Und in diesem Zustand, der dunklen Nacht eigentlich, habe ich beschlossen, jetzt wirst du Künstlerin. Und das, dachte ich, kannst du nur in dieser dunklen, grauen DDR, wo es nichts gibt. Ja? Und das Nichts war mir eine gute Voraussetzung, um mich selber zu treffen. Und das ist wirklich so, dass ich eine Zeit lang in der DDR wirklich wie rechts und links waren schwarze Felsen und mein Weg war auch schwarz. Also ich habe nie das Licht gesehen, ja. Ich bin immer durch einen dunklen Gang gegangen, durch ein dunkles Tal, ja. Und ich konnte aber nicht rechts und links abbiegen, ich musste immer geradeaus. Und das war mein Weg eigentlich, durch diese dunkle Nacht, ja.
Und dieser Weg erfährt jetzt gerade deutlich mehr Anerkennung. Sie werden jetzt dann im Juni eine große Ausstellung im Gropiusbau haben. Dabei sein und nicht schweigen, das ist ja dann doch recht typisch für Sie. Vorher würde ich gerne noch eine zweite Musik machen, und zwar von Peter Green, Man of the World. Wann haben Sie das gehört oder warum haben Sie das ausgesucht?
Ja, das war noch meine Vorbiermannzeit. Peter Green ist einfach ein toller, talentierter, genialer Gitarrist und wunderbarer Schreiber. Der hat Fleetwood Mac gegründet und war vorher bei diesen anderen Dream oder so, wo die alle waren. Also es ist eigentlich auch eine Untergrundgemeinschaft, die sich immer wieder weitergebracht hat. Das, was ich dann selber auch in der DDR letztendlich gelebt habe, Untergrund, dass man sich findet, sucht, ausprobiert und guckt, wo gehöre ich hin. Ne? Die Männer haben mich ausgestoßen, dann mache ich eine Frauengruppe und bei den Frauen finde ich mich und so weiter. Also, und so haben die auch immer wieder Gruppen gegründet. Ja? Und wenn man dann den Text hört, ja, The Man of World, also es fängt so ganz cool an und erzählt, ja, ich habe eigentlich alles, was ich will. Und dann, wow, aber eigentlich will ich sterben. Und diesen Bruch in sich, ja, auch diese Konsequenz, die hatte ich echt noch von keiner Frau gehört. Und das finde ich toll von Peter Green, dass er Sachen ausgesprochen hat. Diese Härte, einfach nur, ich habe alles, was ich will, aber eigentlich sterbe ich. Ne? Also es war nicht ein Vorwurf, liebe Lady, du bist reich, du liegst im Bett, ja, du hast alles, aber wo ist deine Moral nachts und so weiter. Das war einfach nicht so ein Lied, sondern ich bin das, ne? Ich habe alles, ja, aber ich will sterben. Und hinter dem Sterben war der ganze Anspruch, nämlich sein Anspruch nach Liebe, also Selbstverwirklichung. Und danach konnte man einfach tanzen. Und das war der Blues, ja. Der Blues war das Ich, das Leid, aber auch die Hoffnung.
Shall I tell you about my life? They say I'm a man of the world. I've flown across every tide. And I've seen lots of pretty girls. I guess I've got everything. I wouldn't ask for, and there's no one I'd rather be. But I just wish I had never been born.
Man of the World von Peter Green. Sie hören das Gespräch auf Radio 3 heute mit Matthias Bertsch und Gabriele Stötzer. Künstlerin aus der DDR oder Künstlerin mit einer DDR-Geschichte, mit einer Geschichte, die stark durch die Staatssicherheit und durch den Gefängnisaufenthalt in dem berüchtigten Frauengefängnis Hoheneck geprägt war. Frau Stötzer, inwieweit würden Sie sagen, ja, meine Arbeit als Künstlerin ist gar nicht davon zu trennen, von diesen Erfahrungen, und irgendwie verarbeite ich die da auch, oder ist es zu kurz gegriffen?
Das kann man auch sagen. Ich sage das noch manchmal. Das war wichtig. Es war schon eine Schule des Weiblichen, hart, aber natürlich habe ich dort auch Solidarität und Freundschaft und auch Liebe gesehen, auch empfunden und gelebt, weil ohne Gemeinschaftlichkeit, ohne diese Hoffnung oder diese Pflanze Liebe, die überall gedeiht, überlebt man so einen Zustand nicht, ja. Das war schon sehr lehrreich, ja. Also im Gefängnis habe ich Frauen, da gab es den Begriff lesbisch plötzlich. Es gab eine, die war von oben bis unten tätowiert, die hieß Peter. Dann lernst du, Tätowierung gehört irgendwie zum Knast, also Pennerträne, Knastrose und so weiter, ja. Deswegen bin ich eigentlich immer erschrocken, wenn ich sehe, wenn sich die Leute jetzt tätowieren, weil das ist eigentlich mein Trauma, die Tätowierung im Gefängnis, ja. Aber auch eben gleichzeitig, das ist auch was Männliches letztendlich, Selbstzerstörerisches. Wo ich war, haben die gerade versucht, ihre Tätowierung loszuwerden. Die haben da also eine brennende Zigarette reingedrückt. Dann hat man sich Salz irgendwo besorgt. Da wurde Salz reingekrieben. Das wurde dann abgeklebt, sodass kein Sauerstoff dazugekommen ist, dass es nicht heilte. Das eiterte dann durch. Und dann hatten die so dicke, fette Würmer und hatten aber eben Ich liebe Brigitte oder so weggemacht, weil inzwischen eine andere war oder so. Das habe ich alles mitbekommen, obwohl ich natürlich sagen muss, ich verstehe dieses Tätowieren, das ist ein Körperereignis und es hat was mit Schmerz zu tun und über den Schmerz fühlt man aber den anderen. Ja, und das war auch sehr oft so, dass im Gefängnis sich die Leute Schmerz zugefügt haben, um sich selber wieder zu fühlen. Das habe ich dann auch begriffen, wie das alles zusammenhängt, dass unser ganzes klares, normales Denken einfach in solchen schwierigen Situationen ins Absurde geführt werden und dass Leute absurde Dinge tun mit sich und mit anderen. Ja, das lernt man oder Frau dann da. Und mit dieser Absurdität, also über die Grenzen gehen oder sich selbst nicht schonen, das ist schon das, was meine Kunst ausmacht. Also über Grenzen gehen und auch den Körper nicht zu schonen, sondern zu sehen, okay, das ist meine Pforte, darüber komme ich zu dem Wesen der Dinge, über mich selbst.
Ich habe bei manchen Sachen von Ihnen die Assoziation gehabt, das ist ja ein bisschen wie bei Marina Abramović, also dieser aus Serbien stammenden Künstlerin, die auch sehr stark sich selbst, ihre eigene Verletzbarkeit ins Rampenlicht stellt. Ist das auch eine Art Vorbild für Sie oder ist das eigentlich, ja, das kam halt aus Ihnen und Sie haben ausprobiert, wie Sie Ihre eigenen Wunden nach außen tragen können oder Ihre eigenen Bedürfnisse oder was dann eben die Kunst ist?
Nee, ich kannte keine Abramović. Ich kannte eigentlich gar niemanden in dieser Branche. Das kam aus mir selber, das kam aus den unlebbaren Dingen in einer Diktatur. Das kam aus einer Bildhaftigkeit, wo wir Bilder gesucht haben. Ich habe das mal archetypische Frauenbilder genannt, das ich machen will. Und später, 89, war ich beim Ingeborg-Bachmann-Festival. Und dann habe ich einen Text gelesen, der die Männer auch wieder auf den Tisch gebracht hat. Das ist ein feministisches Traktat und keine Literatur. Ich habe das alles immer ausgereizt, was ich gemacht habe. Ja. Ich habe natürlich auch vom Text oder vom Körper weder mich geschont noch die anderen. Ich denke immer, was ihr mir angetan habt, das zeige ich euch. Ja. Das ist aber, glaube ich, eine Wesensheit von diesen ganzen Performerinnen, zu denen ich jetzt immer gerechnet werde. Das ist Walli-Export und so weiter. Also ich habe Ausstellungen in der DZ-Bank in Frankfurt. Da ist Walli-Export neben mir. Ne? Also neben so einer Fotoserie von mir läuft ein Film von Walli-Export. Und dass ich da gelandet bin, die ich alle nicht kannte, wo ich gar nicht wusste, es gibt gleich Verrückte wie ich. Also Leute, die sich das nicht gefallen lassen. Mit dem Ich gleich eine Vision, eine ganz andere Ebene, nämlich die der Kunst oder der Allgemeingültigkeit verbinden. Das wusste ich damals nicht. Ich war unwahrscheinlich einsam und verzweifelt und eigentlich immer existenziell bedroht. Und das ahnt man ja eigentlich, war ich immer so am Ende und meiner Kraft. Und in diesem Spannungszustand gehst du über die Grenzen hinaus, weil etwas anderes ist gar nicht möglich. Nächste Woche gehe ich nach Linz und halte einen Vortrag über asoziale Performance und soziale Performance. Ja, weil für mich ist sowas, was die Abramowitsch gemacht hat, Walli-Export, oder ich, ja, das sind asoziale Performances, was man sich selbst antut und über Grenzen geht, was du mir da selber machst, weil du nur für dich selber Verantwortung hast. Und wenn ich aber dann, wie später, habe ich dann in der Künstlerinnengruppe, wir haben auch Performances gemacht, Modeobjektshows oder einfach in der Öffentlichkeit gegangen und mit unseren Filmen, ja, und haben die Leute provoziert und selber dargestellt, ja. Also das ist für mich eine soziale Performance. Sobald du mit jemand anders arbeitest, gehst du nicht über die Grenze, du gefährdest den anderen nicht. Abramowitsch hat sich zwar mit ihrem Partner hingestellt, aber das ist wieder anders, weil das ist der Partner und so weiter und man spricht sich ab. Aber ich habe mit der größeren Frauengruppe immer etwas gemacht, was die anderen können und was sie brauchen. Und ich habe sie nie bedroht. Ja. Und das ist ganz interessant, dass man sich in der Gruppe anders bewegt. Ich habe auch Unterricht gegeben an der Uni dann in Erfurt, Performanceunterricht, und habe mit den Leuten einfach für sie selbst grenzüberschreitende Dinge gemacht, aber die sie nie körperlich gefährdet haben. Oder eben der Öffentlichkeit nackt ausgesetzt, ja, wie wir Performerinnen, wenn ich es jetzt wieder sage, das gemacht haben. Das ist das Tolle, dass es die Abramowitsch gibt oder dass es die anderen Frauen gibt oder mein allererster Akt-Foto-Performance wird auch verglichen mit anderen Künstlerinnen. Da wusste ich es erstmal, es gibt mehr Verrückte so wie ich, ja, weil ich wurde ja so angegriffen und eigentlich so nihiliert und auch so beschimpft, ne, dass ich das wieder als ein Wunder fand. Und das ist auch das, was uns alle auszeichnet, diesen Frauenkünstlerinnen. Der Drang, den wir über Schmerz und Leid erkämpfen müssen, da wird nichts geschenkt. Ja.
Das ist ja ein bisschen, ich empfinde es zumindest so ein Widerspruchsverhältnis. Also der Begriff vielleicht auch asoziale Performance. Und sie sind randständig gemacht worden in der DDR. Und jetzt im Moment erleben Sie, glaube ich, schon die große Anerkennung. Sie haben es ja auch gesagt, da in Frankfurt in der DZ-Bank, diese Ausstellung. Sie haben vor 12 Jahren das Bundesverdienstkreuz gekriegt, letztes Jahr in Bremer Pauli-Preis. Dann werden Sie jetzt im Juni 2026 in Gropiusbau dieses dabei sein und nicht schweigen, eine große Einzelausstellung haben. Also das ist ja wirklich ein großes Renommee. Ist das reine Freude oder gibt es da manchmal auch so ein, wenn man dann ganz angekommen ist in diesem Kulturbetrieb, dann wird man auch vereinnahmt, dann ist man nicht mehr asozial, sondern dann spielt man oben mit, dann gehört man zur guten Gesellschaft. Aber andere bleiben natürlich draußen.
Ja, aber sie unterschätzen das. Also ich nehme meine Möglichkeiten, meine Sprache, meine Gesellschaft, meine Freundinnen, auch diese Zeit, die den Frauen ihren Raum gibt. Ja, ich nehme das alles, was ich habe, und natürlich diese Bekanntheit, um weiter meine Inhalte darzustellen, weil die noch lange nicht durch sind. Ja, bei jedem neuen Möchtegern-Politiker fallen die Frauen wieder in Illegalität oder eben Asozialität und müssen sich wieder hinterfragen. Also es ist tragisch, weil viele Frauen schon jetzt wieder auf mich kommen und sagen, ja, du gehst in die Öffentlichkeit und so weiter, und manche sagen, eine von uns muss es machen, das Spiel gewinnen. Und das Spiel ist es auch, was Kunst ist. Das darf man nicht vergessen, dass wir eine Form haben, die uns auch möglich macht, also jetzt nicht mit der Waffe zu kämpfen, sondern mit anderen Mitteln zu kämpfen. Und auch in dem Spiel kämpft man ja um Sieg, oder?
Ich lasse das als Schlusswort offen und sage vielen Dank für das Gespräch. Das war das Gespräch mit Gabriele Stötzer, das Sie genauso wie die anderen Gespräche auf der Website von Radio 3 oder in der ARD-Audiothek nachhören können. Zum Schluss nochmal der Hinweis auf die bereits erwähnte Ausstellung von und über Gabriele Stötzer, Dabei sein und nicht schweigen im Berliner Gropiusbau, die allerdings erst im Juni eröffnet wird. Wer nicht so lange warten will, dem sei die Ausstellung Im Gespräch mit Geistern im Spreepark Art Space, dem Berliner Eierhäuschen, empfohlen, die noch bis zum 22. Februar läuft. Ebenfalls bis Ende Februar sind Kunstwerke von ihr in der Ausstellung Stolpern bitte in der DZ-Bank in Frankfurt am Main zu sehen und bis Ende Mai in der Ausstellung Freiheit, eine unvollendete Geschichte im Deutschen Hygienemuseum in Dresden. Mein Name ist Matthias Bertsch, ich sage Tschüss und überlasse das Mikrofon Tina Turner. We don't need another hero.
Same mistake this time.